Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem sommerlich schwül heißen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudie. Nein, wir haben noch keine Klimaanlage und wir befinden uns hier in einer Zürcher in einer Zollikoner Traditionsvilla aus dem Jahr 1906. Und da können Sie sich vorstellen, in diesen Tropennächten steigt die warme, ja, die heiße Luft nach oben und ballt sich hier so wie ein Empfangskomitee in meinem Büro im Hauptquartier der Meinungsvielfalt und, ja, der gegensteuernden Gegenwarts Durchdringung. Auf jeden Fall halten wir fest, heute ist Mittwoch, der 1. Juli 2026 und das ist die jüngste Ausgabe von Weltwoche Daily International. Sehr interessant, was ich da in meiner Mailbox entdeckt habe, mir zugeschickt durch einen aufmerksamen Zuschauer. Das ist sehr interessant. Migrando, Rechtsanwälte, der schnelle Weg zur Einbürgerung. Wir übernehmen und lösen Ihre Probleme rund um die Einbürgerung in Deutschland. Der schnelle Weg, werde Teil unserer Community. Warum ist die Einbürgerung mit Migrando einfacher? Seit 2015 sind die Ausländerbehörden und Einbürgerungsstellen in Deutschland aufgrund hoher Arbeitsbelastung stark überlastet. Dadurch ist der Weg zur Einbürgerung zunehmend kompliziert geworden. Selbst einfache Anliegen können nicht mehr reibungslos oder nur mit erheblichen Verzögerungen bearbeitet werden. Die durchschnittlichen Wartezeiten für Aufenthaltswechsel, notwendige Verlängerungen von Aufenthaltstitel, Terminvereinbarungen und Antragsbearbeitungen betragen mittlerweile 2 bis 4 Jahre. Also es stockt bei den Einbürgerungen, das ist ja sehr interessant, das ist jetzt eine Einbürgerungsindustrie, die in Deutschland entstanden ist. Es gibt eine Asylindustrie, es gibt eine Integrationsindustrie und es gibt eine Einbürgerungsindustrie. Denn auf die Masseneinwanderung folgt die Masseneinbürgerung. Ist das gut oder ist das schlecht? Wenn Sie mich fragen, ist es schlecht, weil das Motiv hinter den Einbürgerungen stimmt nicht. So wie das die deutschen Politiker darstellen, ist die Einbürgerung eine Integrationsmaßnahme und vielleicht auch Kosmetik. Man möchte mit diesen massiven Einbürgerungszahlen die Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer herunterdrücken, um den politischen Gegner, nämlich der AfD, ein Thema wegzuschnappen. Und das ist momentan generell sowieso das ganz große Problem in Deutschland, dass alles auf seine AfD-Kompatibilität hin abgeklopft und durchleuchtet wird. Also selbst das Vernünftigste, wenn ein AfDler sagen würde, 2 plus 2 gleich 4, dann wäre das vermutlich in den deutschen Zeitungen eine hochumstrittene Tatsache. Und möglicherweise müsste auch der Verfassungsschutz auf den Plan treten, denn hinter diesen 2 plus 2 gleich 4 könnte sich ja unter Umständen eine mathematische Anspielung auf den Nationalsozialismus verstecken. Irgendeine verborgene Anspielung, eine kodifizierte Flaschenpost sozusagen zwischen den Zeilen, mit dem sich da die Rechtsradikalen untereinander verständigen. So Morsezeichen, sie blinken sich Geheimcodes zu, um das politische Establishment aufs Kreuz zu legen. Nun gut, also in Deutschland ist momentan einiges nicht im Lot, auch der Fußball stimmt nicht mehr, aber das finde ich jetzt interessant. Die Rechtsanwälte in Deutschland, sowieso eine prosperierende Industrie, ist übrigens ein Zeichen einer niedergehenden Volkswirtschaft, wenn sie vor allem Anwälte bekommen, immer mehr Rechtsanwälte. Ich meine, das ist jetzt kein Argument gegen die Rechtsanwälte. Die machen das schlau und die machen das geschickt, aber als Symptom ist es eben kein gutes Zeichen, wenn sie da zu viele Rechtsanwälte haben. Und merken Sie sich den Satz, auf die Masseneinwanderung folgt die Masseneinbürgerung. Und damit natürlich das, was man gar nicht sagen darf. Denn es gibt ja auch so ein Wort, ich glaube, da wirst du in Deutschland sofort verhaftet, wenn du das verwendest. Kann ich das jetzt hier bringen? Gut, ich rede ja in der Schweiz, da geht das. Der große Austausch, das ist ja das Motiv, das da gebracht wird. Einschlägige Politiker bringen das. Es fände ein Bevölkerungsaustausch statt. Ja, wenn Sie das jetzt lesen mit diesen Rechtsanwälten und den Einbürgerungen, dann ist das so. Dann findet da natürlich eine ganz massive Veränderung, wenn man so will, des Wahlkörpers statt. Die ereignet sich. Und das ist ein Thema, das natürlich in der Schweiz auch etwas tabubehaftet, verklemmt besprochen wird, aber es ist doch irgendwo deutlicher und klarer in der politischen Arena. Das ist ein Problem für ein Land, wenn sie da zu schnell, zu viel und vor allem auch die falschen Einbürger und aus den falschen Motiven, und die Motive sind einfach falsch in Deutschland. Einbürgerung ist keine Integrationsmaßnahme. Einbürgerung ist auch nicht ein taktisches Politmittel, um die AfD schachmatt zu setzen. Abgesehen davon funktioniert das nicht. Nein, die Einbürgerung kann, aber muss nicht das Ende, die Quittung einer gelungenen Integration sein. Jetzt gehöre ich nicht zu denen, die auf eine blut- und bodenmäßige Abstammung auf 700 Generationen zurückpochen. Ich habe kein biologisches Volksverständnis. Ich habe ein schweizerisches, man könnte sagen ein verfassungspatriotisches Volksverständnis. Allerdings habe ich ein Volksverständnis. Ich sage, ein Staat definiert sich dadurch, dass er ein Staatsvolk hat, Staatsgrenzen und eine Staatsverfassung. Und welche Staatsverfassung sich das Staatsvolk gibt, innerhalb welcher Staatsgrenzen, das ist Sache des Volkes. Das müssen die entscheiden. Andere Länder, andere Sitten. Aber ein Volk brauchen sie. Und sie müssen auch Verfahren entwickeln, wie man so ein Volk zusammenstellt. Und je mehr Demokratie sie haben, desto wichtiger ist es, wer da die Regeln setzt. Und in Deutschland gibt es zum Beispiel ganz exklusive Tennisclubs oder Golfclubs. Und da kann ich Ihnen sagen, das ist viel schwieriger, dort eine Mitgliedschaft zu ergattern, als den deutschen Pass zu bekommen. Und dann stimmt doch einfach etwas nicht mehr. Ich meine, diese Tennisclubs und Golfveranstaltungen und Vereine in Ehren, ist auch wichtig, was dort entschieden wird. Aber ich glaube, wir sind uns einig, was der Wahlkörper in Deutschland verabschiedet und wer da die Gesetze bestimmt. Welche Art von Gesetzen? Ich meine, stellen Sie sich vor, wenn Sie da jetzt Hunderttausende von Muslimen, Millionen von Muslimen einbürgern, dann bekommen Sie ein anderes Deutschland. Und wenn Sie das einfach durchziehen von oben, ungerührt, und jede Kritik daran ist Nazi, ist Rechtsextremismus, oh, die reden vom grossen Austausch, ja, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn es kracht im Gebälk, wenn da immer mehr Leute auf die Barrikaden steigen und sagen, das lassen wir uns nicht bieten. Das wichtigste Thema, Krieg und Frieden. Ich komme gleich noch zum Fußball, da müssen wir schon auch noch etwas sagen. Aber ganz wichtig ist da das Thema Parteitag, einiges Russland, Wladimir Putin, seine Rede am 28. Juni 2026 in Moskau. Putin hat da am Parteitag von einiges Russland, über Russland als Land gesprochen, das sich in einer historischen Auseinandersetzung mit dem Westen befindet. Ich finde das wichtig, dass wir das, Entschuldigung, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ist hier noch etwas windig am Morgen. Also Russland befindet sich nach Auffassung des Staatspräsidenten Putin in einer historischen Auseinandersetzung mit dem Westen. Westliche Sanktionen und die Unterstützung der Ukraine hätten ihr Ziel einer strategischen Niederlage Russlands allerdings verfehlt. Stattdessen sei Russland wirtschaftlich stabil, politisch geeint und militärisch handlungsfähig. Ich erzähle Ihnen das, weil es verboten ist, in den deutschen Medien darüber zu reden. Man darf nicht wissen, was da der böse Mann im Kreml, der schwarze Mann im Kreml, jetzt im übertragenen Sinn, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Das haben wir in der Primarschule noch gespielt, wäre heute natürlich verboten. Und genauso verboten ist es, sich anzuhören, was Putin zu sagen hat, denn das könnte uns ja sozusagen eine Art Hirnwäsche verpassen und unsere Gedanken in unerwünschte Richtungen lenken. Da sehen Sie mal, wie wenig Vertrauen die deutschen Behörden und auch die Behörden in der Europäischen Union in ihre eigene Propaganda haben, dass sie noch glauben, die Propaganda Russlands verbieten zu müssen. Und wenn Sie mich fragen, ich glaube, die russische Propaganda ist letztlich näher bei der Wirklichkeit als die westliche Propaganda. Aber auch das darf man heute ja kaum mehr sagen. In der Schweiz allerdings schon, da dürfen Sie alles sagen. Innenpolitisch kündigte er an, die Modernisierung der Wirtschaft fortzusetzen, Infrastruktur auszubauen, soziale Programme vollständig zu finanzieren und traditionelle Werte stärker zu schützen. Ein besonderer Schwerpunkt lag in dieser Rede auf der Förderung von Familien, Lehrern und Veteranen sowie auf der technologischen Entwicklung der russischen Industrie. Also man könnte sagen, ein konservatives russisches Propagandaprogramm. Programm, wie es vielleicht früher auch in einer, sagen wir jetzt etwas ganz Provokatives, in einer CDU möglich gewesen wäre. Im Hinblick auf die Parlamentswahlen versprach Putin einen gesetzeskonformen Wahlprozess und kündigte Maßnahmen gegen ausländische Einflussversuche an. Also auch die Russen haben die Paranoia, dass die anderen sich einmischen, während die Amerikaner und die Deutschen und die Europäer Angst haben, dass sich die Russen einmischen. Alle bestärken sich da in ihrer gegenseitigen Paranoia. Gleichzeitig rief er alle politischen Kräfte dazu auf, trotz des Wahlkampfes die nationale Einheit nicht zu gefährden. Wie war das jetzt schon wieder mit den Wahlen in der Ukraine? Also bei Putin finden Parlamentswahlen statt, in der Ukraine ist das offensichtlich unmöglich. Zentrale Botschaft lautete, dass Russland nur als starker, souveräner und geeinter Staat bestehen könne. Nationale Einheit, Patriotismus, traditionelle Werte und wirtschaftliche Eigenständigkeit bezeichnete er als die Grundlagen für die zukünftige Entwicklung des Landes. Dann hat er noch Interviews gegeben, Russia 1, seinen bevorzugten Journalisten. Und da hat er über die jüngsten ukrainischen Angriffe auf Energieanlagen, zivile Infrastruktur gesprochen. Die würden zwar Schäden verursachen, die Versorgungslage jedoch weiterhin bleibe unter Kontrolle. Nach seinen Angaben werden beschädigte Einrichtungen schnell repariert, die Kraftstoffproduktion erhöht und zusätzliche Luftverteidigungssysteme gegen Drohnen bereitgestellt. Besonders die Energieversorgung der Krim habe derzeit Priorität, weshalb Lieferungen über Land- und Seewege ausgebaut würden. Putin bezeichnete die Angriffe auf die russische Infrastruktur zugleich als Teil einer Informationskampagne. Ziel sei es, das Vertrauen der russischen Bevölkerung zu schwächen, gesellschaftliche Spannungen zu erzeugen und Russland zu einem Waffenstillstand zu Bedingungen der Ukraine zu bewegen. Dies werde jedoch keinen Einfluss auf den russischen Vormarsch an der Front haben. Entschuldigen Sie mich einen ganz kurzen Moment, ich bin gleich wieder zurück. So, entschuldigen Sie bitte, wir hatten da etwas starken Durchzug. Jetzt geht es gleich weiter. Nach Angaben des Präsidenten setzen russische Truppen ihre Offensive in mehreren Frontabschnitten fort. Schwerpunkte seien die Schaffung einer Sicherheitszone bei Sumy, der Vormarsch auf Kupjansk, die Einnahme wichtiger Logistikzentren wie Krasny Liman sowie weitere Fortschritte in Richtung Slowjansk, Kramatorsk und Saporischja. Gleichzeitig würden ukrainische Gegenangriffe abgewehrt und russische Streitkräfte versuchten weiterhin gegnerische Verbände einzukesseln und wichtige Verkehrswege unter ihre Kontrolle zu bringen. Ganz wichtig zu sehen, wenn Sie also Karten anschauen, dann widerspricht das komplett dem Wunschdenken auf westlich-europäischer Seite, dass die Russen da verzweifelt feststecken im Osten der Ukraine. Das stimmt nicht. Sie haben den Donbass mehr oder weniger ganz erobert. Jetzt Kharkiv oder Kharkov ist da bereits wieder bedroht und auch Odessa ist in Reichweite russischer Landnahmen. Das sind einfach die Fakten, jetzt mal egal, wie wir sie qualifizieren. Auch diplomatische Kontakte bestehen laut Putin weiterhin. Über verschiedene Kanäle würden Vorschläge für eine mögliche Beilegung des Konflikts diskutiert, darunter ein zeitweiliger Waffenstillstand oder die Begrenzung der Kämpfe auf bestimmte Regionen. Russland prüfe jede Initiative, lehne jedoch Lösungen ab, die der ukrainischen Führung lediglich Zeit zur Neuaufstellung ihrer Streitkräfte verschaffen würden. Mit Blick auf das Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Anchorage im letzten Jahr stellte Putin klar, dass dort keine Vereinbarungen oder verbindlichen Abkommen geschlossen worden seien. Zwar seien verschiedene Möglichkeiten zur Beendigung des Ukraine-Kriegs besprochen worden, konkrete Kompromissvorschläge seien jedoch von amerikanischer Seite eingebracht worden. Russland habe sich nur bereit erklärt, diese Vorschläge zu prüfen. Der sogenannte Spirit of Anchorage sei nie informelle Dokumente oder rechtsverbindliche Vereinbarungen umgesetzt worden. Putin äußerte sich zudem skeptisch gegenüber den Friedensinitiativen westlicher Staaten. Solange der Westen weiterhin das Ziel einer strategischen Niederlage Russlands verfolge, seien entsprechende Verhandlungsangebote aus seiner Sicht wenig glaubwürdig. Ja, das ist hier der entscheidende Punkt. Strategische Niederlage. Das heißt, dass man Russland zu einem Untertanengebiet des Westens herabwürdigen will. Strategische Niederlage, das heißt, dass der Westen seine Demütigungspolitik, jetzt immer aus russischer Sicht gesprochen, fortführen würde, nämlich noch mehr Gift, noch mehr Dosis von der falschen Medizin, die zuallererst ja diese Situation heraufbeschworen hat. Und der Ukraine-Krieg ist, Entschuldigung, auch wenn man das da draußen nicht hören will, das ist der Fehler des Westens. Es ist die NATO, die diesen Krieg ausgelöst hat. Und jetzt kommt 2014 mit dieser völlig unsinnigen Einmischung in den Staatsstreich von Kiew. Jetzt sage ich unsinnig. Natürlich, wenn dahinter ein strategisches Kalkül steht, und es steht eben eins dahinter, die Schwächung Russlands, man wollte sie herabdrücken, das ist das Planspiel, das große Schachbrett, Zbigniew Brzezinski, wir haben schon oft darüber gesprochen, diese Geopolitik, diese Herzland-Theorie von Mackinder, ist auch so eine, wie die Dominotherapie, so ein Dominotheorie, so ein Unsinn. Ich glaube gar nicht, dass das stimmt. Russland wäre immer noch eine bedeutende Macht, auch wenn man es von der Ukraine abschneidet. Aber Russland will einfach diesen Vorhof, will diesen Puffer, genauso wie die Amerikaner, genauso wie die Chinesen. Und jetzt ist doch die Frage, riskiert der Westen, riskiert Europa einen ganz großen Krieg, weil man da den Bären immer wieder mit der glühenden Eisenstange in den Augen herumstochert, einfach weil man den Osten der Ukraine, der ohnehin verloren ist, auch noch abgeben wird. Und ich halte das einfach für eine geisteskranke Politik, meine Damen und Herren, auch für eine brandgefährliche Politik, die die Weltkriegsgefahr in Europa massiv verschärft. Deutschland, allem voran Deutschland, das jetzt sogar auch im Fußball versagt, hätte alles Interesse, einen Frieden, eine Partnerschaft mit Russland wieder aufzubauen. Und ich sehe einfach im Moment hier sehr, sehr viele dunkle, düsterste Wolken. Denn was passiert, wenn die Russen ihre Kriegsziele erreichen? Und Putin redet so, der sagt jetzt nicht, ich bettle da, dass der Herr Merz mit mir diplomatische Gespräche führt. Ich glaube, das bildet sich Friedrich Merz ein. Ich glaube, er hat eine gewisse Funkstörung in die Wirklichkeit hinaus. Er hat ja auch die Leistung des deutschen Fußballteams nach der Niederlage gegen Paraguay in den höchsten Tönen gelobt und sich dafür eine wunderbare WM bedankt. Man fragt sich wirklich, in welcher Umlaufbahn sich da dieser Mann bewegt und wie eng seine und stark seine Verbindung in die Lebenswirklichkeit seines Landes dann tatsächlich ist. Also die Russen haben nicht auf ihn gewartet. Die ziehen das jetzt durch. Und wenn sie es durchziehen, was bedeutet denn das? Das bedeutet natürlich, dass die Situation mit jedem Tag, den dieser Krieg länger dauert, schlechter wird für Europa, für Deutschland und vor allem für die Ukraine. Und das ist für mich ja die ganz große Verrücktheit in dieser westlichen Strategie, dass man einen Krieg auf sich nimmt oder auf sich zu nehmen bereit scheint, dem man nicht gewachsen ist. Und Russland marschiert voran, auch wenn sich da die Europäer das Gegenteil einreden. Und dadurch helfen sie mit, dass das Land, das sie eigentlich schützen und verteidigen wollen, nämlich die Ukraine, immer mehr zerstört wird. Diese völlig selbstzerstörerische Suizidalmission, die wird dadurch alle Böden hindurch aufs Sturste verteidigt, allem voran von Deutschland, das sich auch noch aufschwingt, das sich an die Spitze dieser Stellvertreterkrieger stellt und sagt, wir wollen die stärksten konventionellen Streitkräfte in ganz Europa. Das ist doch komplett irre, meine Damen und Herren. Das ist eine Strategie, die hinten und vorne nicht aufgeht. Aber sie kann eben auch nicht aufgehen, weil man gar keine Diskussion führt über diese Strategie, weil es verboten ist, darüber zu reden. Weil sie ja sofort ein Putin-Versteher, ein Putin-Knecht, ein Handlanger des Bösen sind, wenn sie darauf hinweisen, dass diese Strategie ein kompletter, widersinniger, selbstwidersprüchlicher, abwegiger Murks ist, ein Widerspruch in sich selbst, der das Ziel, das er zu haben vorgibt, nie erreichen wird. Eine Strategie, die einfach dazu führen wird, dass es für alle, vor allem für die eigene Seite, für die Ukrainer immer schlechter wird. Also man sollte nur schon deshalb jetzt radikal umsteuern, um das zu retten, was noch zu retten ist. Und wenn man es bis zur bitteren Neige jetzt darauf ankommen lässt, dass die Russen hier also militärisch durchmarschieren, dann sind auch über diesen Krieg hinaus, beziehungsweise über diesen dann vielleicht weiterschwelenden Konflikt hinein, die Beziehungen zwischen Europa, Deutschland und Russland ganz massiv vergiftet. Denn das Misstrauen ist so groß, das Vertrauen ist derart gestört, jetzt von Seiten auch der Russen, die glauben ja nichts mehr, was ihnen da die Europäer sagen, dass natürlich die Russen geneigt sein können, wenn wir mal diese Heavy-Befestigungen, diese Festungen da im Osten überwunden haben und der Westen sowieso nur daran arbeitet, unversöhnlich die NATO uns zu schwächen, dass sie darauf hinarbeiten, einen Krieg gegen uns zu führen, weil sie sich einreden, wir würden Europa angreifen, ja, dann müssen wir ja weiter vorrücken, um unsere Abwehrstellung gegen diese europäische Kriegsbegeisterung zu optimieren. Dann brauchen wir eben noch Charkow, dann brauchen wir Odessa, ja, dann brauchen wir vielleicht auch noch Kiew. Wenn der Westen, wenn die Europäer, wenn die NATO und dann vielleicht noch ein neuer amerikanischer Präsident, wenn es nicht mehr Trump ist, der hier ja noch Gegensteuer geben würde, wenn diese Kreise, diese NATO-Kreise, die ja das ganze Unheil damals heraufbeschworen haben, wenn die dann in voller Kampfmontur wieder aufmarschieren, ja, dann wird dieser Krieg gar nie enden, dann geht's einfach weiter. Und man bereitet sich schon auf den nächsten Krieg vor. Das ist die große Sorge, die ich habe. Und ich glaube einfach, dass für die russische Seite ist dieser Krieg viel existenzieller. Da geht es um Sein oder Nichtsein als souveräne Nation, als souveräne Macht, irgendwo zwischen China und Amerika. Das wollen die Russen und sie lassen sich da nicht auf die Kappe scheißen, wie wir in der Schweiz sagen. Sie lassen sich da nicht vorführen. Aber worum geht es denn eigentlich für die Europäer? Wir müssen uns ja nicht strategisch behaupten. Wir sind ja gar keine militärische oder machtpolitische Größe mehr. Es ist eine reine Pose. Das ist eben dieses Gutmenschentum, das ist dieser Moralismus, in den man sich da oberflächlich hineingesteigert hat. Man redet von einem Krieg, dabei ist ja gar niemand bereit und willens, diesen Krieg zu führen. Schauen Sie sich mal die Rekrutierungszahlen für die Armeen an. Schauen Sie sich mal die Umfragen an. Meinen Sie, in Deutschland würde irgendeiner in die Bundeswehr einrücken, um gegen Russland in den Krieg zu ziehen? Ich meine, was sind denn das für komplett abwegige Irrlehren, die da durch die Gehirne einiger beteiligter Geister? Also entscheidend ist von Seiten der Europäer jetzt sofort Friedensverhandlungen zusammen mit den Amerikanern, mit den Russen. Und da muss man halt schauen, die Ukraine hat sich halt verspekuliert, hat sich verkalkuliert. Zelensky ist eben nicht dieser große Staatsmann, ist einfach ein korrupter Mann, der da ganz tief in Mitleidenschaft gezogen ist durch eine Korruptionsaffäre, ist einer, der sich den Wahlen nicht stellt, weil er weiß, dass er die Wahlen verlieren würde Und trotzdem stilisieren sie ihn da im Westen hoch zum Leuchtturm der Demokratie. Das ist ein Witz. Ich meine, wenn sie in Russland jetzt Parlamentswahlen durchführen und in der Ukraine nicht, das ist dann eben der Fluch der bösen Tat. Da müssen die Propagandisten im Westen eben die Nichtwahlen in der Ukraine immer noch für unendlich demokratischer erklären als die Parlamentswahlen in Russland. Und so kommen sie immer tiefer in die eigene Lüge hinein. Und das ist doch das, was den Leuten in Ostdeutschland mächtig auf den Zeiger geht, weil sie haben ja diese institutionalisierte Lügnerei erlebt in der DDR, in der Deutschen Demokratischen Republik, wo übrigens auch Demokratie draufstand, aber Sozialismus drin war. Bei der Bundesrepublik steht Republik drauf, aber es hat auch immer mehr Sozialismus drin. Unfreiheit, Denkverbote, Planwirtschaft, allerdings ohne Plan. Also die Empfehlung meines Erachtens kann nur lauten, jetzt auch vor dem Hintergrund dieser Putin-Reden, macht Frieden, versucht zu retten, was zu retten ist und beginnt wieder die Brücke zu bauen zum Nachbarn Russland. Putin scheint noch immer gewillt zu sein, aber sie unternehmen alles, um ihn dermaßen zu reizen. Wie lange noch will man eigentlich den Bären reizen? Und ich habe den Kalten Krieg noch erlebt und ich habe das mir etwas angeschaut, auch historisch in der letzten Zeit. Das hat es nie gegeben, zur Zeit des Kalten Krieges, dass da die westlichen Politiker in dieser Herrenreiterlichkeit, in dieser Arroganz sich da mit der Sowjetunion beschäftigt haben. Vor diesem Hintergrund hat Putin recht, wenn er sagt, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion behandeln Sie uns nicht mehr mit Respekt, behandeln Sie uns wie der letzte Dreck, behandeln Sie uns eben wie damals, als die Wehrmacht ausgerückt ist, um dieses Untermenschenvolk da als Sklavenvolk sozusagen den eigenen Interessen dienstbar zu machen. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Russen sozusagen einen Flashback haben, ein Déjà-vu, oder gewissermaßen einen Sprung in der Schallplatte der Geschichte sehen. Also bitte, erspart uns diesen Krieg. Und wenn es da die heute Regierenden nicht tun, dann ist schleunigst nötig, dass da in Deutschland neue Kräfte übernehmen. Und von den Parteien, die eine Chance haben, da wirklich eine Rolle zu spielen, ist eigentlich nur die AfD klar genug. Aber in der AfD gibt es eben auch viele Stimmen, unterschiedliche Leute, gibt es da die NATO-Falken, die Freaks und auch bei der AfD-nahen Presse gibt es da auch viele Russlandfresser, die das überhaupt nicht gut finden, jetzt da Frieden zu machen. Die haben auch diese alten Wehrmachtsfantasien. Nein, komm, schminkt euch das ab, streichen. Die Nationalelf als Kippbild. Ja, die deutsche Fußballnationalmannschaft ist das Abbild deutscher Leistungsschwäche. Ausdruck, dass da der Wurm drin steckt in der Bundesrepublik. Vielleicht hilft ja dieses WM aus, dass jetzt auch der Zusammenbruch dieser einst unbezweifelbaren Säule des deutschen Nationalbewusstseins, der erlaubten deutschen Nationalidentität, du durftest ja stolz sein auf die deutschen Autos, auf den deutschen Fußball, auf die deutsche Fahne, wenn du das nicht so deutlich gezeigt hast. Ich rede jetzt immer vom Westdeutschland. Aber wehe, du bist da zum Politpatrioten geworden. Nein, da warst du natürlich verpflichtet, die EU hochzuhalten, das Hohelied der Amerikaner und der Engländer zu singen. Und all diese Ersatzidentitäten, die sind ja, das haben wir dargelegt, etwas brüchig, etwas gebrechlich, etwas zerbrechlich geworden. Und jetzt ist nicht mal mehr der Fußball stark genug. Auch der Fußball bricht ein. Und irgendwann wird das wieder drehen in Deutschland. Werden die Leute merken, sorry, so geht es nicht weiter. Und mit diesen Eliten, die wir heute haben, kommt man einfach auf keinen grünen Zweig. Und wenn dann der Kanzler das auch noch schön redet, dann macht er sich komplett lächerlich. Amtsgericht erlässt Haftbefehl wegen sechsfachen Mordes. Das ist da diese fürchterliche Geschichte in Stade. Ja, da hat man eben diese Ehrenmorde importiert und die Kulturen nicht ernst genommen, nicht ausreichend ernst genommen. Ja, sonst keine größeren Nachrichten habe ich noch Zuschriften bekommen. Ich glaube, das Wichtige habe ich Ihnen dargelegt, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wunderbaren guten Tag und ja, melde mich zurück. Verpassen Sie auf keinen Fall die neueste Folge meiner historischen Podcast-Diskussionen. Ich glaube, Sie sind ein bisschen historisch mit dem russischen Star-Talker und Großrhetoriker Wladimir Solovyov, ein hochintelligenter Mann. Letzte Woche haben wir über Geschichte gesprochen, über die Operation Barbarossa. Heute werden wir uns etwas mit der Rede von Putin beschäftigen, mit den jüngsten Entwicklungen im Krieg. Und es ist einfach wichtig, dass Sie sich das anhören, weil da kommt Ihnen auf fundierte Art und Weise eine ganz andere Sicht entgegen als die, als dieses Wunschdenken, das Sie da täglich in unseren Zeitungen lesen. Ist sehr interessant, wenn Sie am Morgen keine Ukraine-Schlagzeilen haben in den Portalen, dann wissen Sie, jetzt haben Sie keine Fake News oder Sie sind verunsichert. Sie merken, dass die Fake News der letzten Tage, dass da Russland verliert, dass das dementiert wird durch die Wirklichkeit. Also haben Sie da keine Schlagzeilen mehr. Man müsste doch jetzt über den Zusammenbruch Russlands berichten, aber da ist nichts drin. Also bleiben Sie weiterhin misstrauisch und bleiben Sie weiterhin auf unserem Kanal. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass wir immer die absolute Wahrheit haben. Aber ich glaube, unser Verfahren der Wahrheitssuche ist einfach besser als diese betonierte Wahrheitsbehauptung, diese Wahrheitspose und dieses inquisitorenhafte Einschüchterungsgehabe, diese Einschüchterungs- und Imponierpublizistik, die sich da ausgebreitet hat in den deutschen Mainstream-Medien. Vielen Dank, machen Sie es gut. Wünsche Ihnen trotz allem einen entspannten, einen guten Tag. Und nehmen Sie es nicht so übel da mit der deutschen Fußballmannschaft. Jetzt können Sie für die Mannschaft sein, die Ihnen sozusagen auch vom Technischen, vom Fußballerischen am besten gefällt. Jetzt müssen Sie nicht mehr den Patrioten raushängen da während der Spiele. Jetzt können Sie sozusagen den Fußball um seiner selbst willen genießen. Und das müsste doch gerade den Deutschen besonders behagen, denn irgendeiner hat ja mal definiert, vermutlich irgendeiner aus dem Giftschrank, deutsch zu sein heißt eine Sache, um ihrer selbst willen zu betreiben. Jetzt also haben Sie die Möglichkeit, das auf dem harmlosen Gelände des Fußballs in dieser Deutschhaftigkeit so richtig unter Beweis zu stellen. Bis dann, einen guten Tag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Leser. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.